Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Eugene wäre eigentlich eine recht unbekannte amerikanische Unistadt, wenn da nicht der Sportartikelhersteller Nike wäre. Der wurde in Eugene gegründet und hat mit dafür gesorgt, dass die Leichtathletik-WM jetzt auch dort stattfindet. Und Eugene ist auch der Ort, an dem Nike jahrelang sein Oregon Project durchgeführt hat. Eine Trainingsgruppe mit dem Ziel, die Dominanz von afrikanischen Läuferinnen und Läufern zu brechen. Die Idee? Die besten Athletinnen und Athleten unter den besten Trainingsbedingungen zusammenbringen. Bei der letzten Leichtathletik-WM in Katar 2019 holen die Athletinnen und Athleten des Projektes mehr Medaillen als das deutsche Team insgesamt. Aber kurz nach der WM wird der Gründer und Trainer Alberto Salazar wegen Dopings und emotionalen Missbrauchs von Athletinnen und Athleten gesperrt. Es ist das Ende von einem Projekt, das an die Grenzen gehen sollte und sie dann überschritten hat. Und über diese Grenzen habe ich mit Wolfgang Ritzdorf gesprochen. Er hat viele Jahre lang das Welthochsprungzentrum an der Sporthochschule Köln geleitet, mit vielen internationalen Topathleten. Seit einem Jahr ist er im Ruhestand, beobachtet die Leichtathletik aber natürlich weiterhin. Und ihn habe ich gefragt, ist es für Deutschland möglich, bei einer Leichtathletik-WM mehr als nur ein paar einzelne Medaillen zu holen, ohne ethische oder legale Grenzen zu überschreiten?
Naja, ich denke, das wird schwierig, ne? Weil Leichtathletik hat nun auch die eine Besonderheit, dass ich glaube, in Eugene sind 138 Nationen am Start. Das darf man nicht vergessen. Und von daher wird es keinen Medaillensegen geben bei einer WM. Davon würde ich nicht ausgehen, egal wie man das betreibt. Und ohne zu tief mit dem DLV, mit dem Deutschen Leichtathletikverband verwurzelt zu sein. Ich bin sicher, dass es da sauber zugeht und dass man trotzdem Wege suchen muss, wie man wieder näher an die Weltspitze rankommt, weil die ist nun doch schon ein Stück weit weg. Das muss man einfach so sehen.
Leichtathletik-Bundestrainerin Annette Stein hat eben vor der WM auch gesagt, es ist schon wichtig, dass Deutschland sich auf der Weltbühne misst, weil eben von diesem Erfolg auch abhängt, wie viel Steuergeld der Deutsche Leichtathletikverband dann erhält. Dadurch entsteht ja aber auch ein Druck, erfolgreich zu sein. Wie sollte man das in der Förderung berücksichtigen, dass die Deutschen von der Leichtathletik-Weltspitze sehr weit entfernt sind in vielen Disziplinen?
Ja, das ist leider so und leider ist auch der Druck da und das ist immer so ein Stück, wie soll ich das nennen? Ich will das nicht Doppelmoral nennen, aber das ist ja nicht nur die Cheftrainerin des Deutschen Leichtathletikverbandes, das ist ja auch die Öffentlichkeit, die das so wahrnimmt. Auf der einen Seite will man einen sauberen Sport haben, auf der anderen Seite aber bitte auch erfolgreich sein. Und das ist schon eine sehr schwierige Mission. Und ich denke, man muss den anderen Weg gehen. Man muss suchen, und das macht ja auch die Deutsche Leichtathletik, zu versuchen, alle möglichen Ressourcen auszuschöpfen. Legale Ressourcen, meine ich. Und ich glaube, da gibt es nach wie vor noch welche, an denen man arbeiten könnte.
Welche zum Beispiel?
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich die immer weiter geführte Ausbildung der Trainer. Ich glaube, da sind wir sicherlich noch nicht da, was möglich wäre, sowohl was Umfang und auch Inhalte der Trainerausbildung angehen. Andere Ansätze wären, ja, alles, was an wissenschaftlichem Support möglich ist, um Training besser gestalten zu können, besser steuern zu können. Dazu gehört auch die Nutzung neuer Technologien. Und man wird immer mehr lernen müssen, dass in diesem Grenzbereich der Leistungsfähigkeit Training hochgradig individualisiert werden muss. Das heißt, es wird nicht möglich sein, mit einem Trainingsplan, mit einem Ansatz, drei unterschiedliche Athleten zu trainieren. Das ist was, was ich über die Jahre hier bei der Arbeit mit den internationalen Athleten gelernt habe. Das ist sicherlich eine oberste Priorität bei dem Ganzen.
Eine Tendenz, die sich ja erkennen lässt, ist, dass deutsche Spitzenleichtathletinnen und Leichtathleten in die USA gehen, weil eben dort die Trainingsbedingungen besser sind. Ist das ein Trend, der noch umkehrbar ist, oder glauben Sie, dass das auch in Zukunft sich fortsetzen wird, eben weil in Deutschland die Punkte, die Sie gerade angesprochen, vielleicht nicht so schnell umgesetzt werden, wie sich das die Sportlerinnen und Sportler erhoffen?
Ja, ich glaube, diese Internationalisierung, ich kann mir schon vorstellen, dass die weitergehen wird. Wobei es gar nicht mal die besseren, also wenn ich weiß nicht, wie Sie Trainingsbedingungen definieren. Also es geht sicherlich nicht um die Qualität der Laufbahn, aber es geht darum, in einer leistungsstarken Gruppe zu trainieren, mit anderen Weltklasseathleten täglich zusammen zu sein. Sicherlich ist das in den Topzentren in der USA auch so, dass alles, was darum gehört, ob das Physiotherapie, Massage, Ernährung, alles das vielleicht ein Stück weiterentwickelt ist, als es flächendeckend bei uns ist. An einzelnen Stellen ist das bei uns auch so, aber vielleicht noch nicht so flächendeckend wie in den Topzentren in den USA. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Athlet oder Athletin, dass die den Weg noch gehen werden, ja.
Gäbe es denn eine Möglichkeit, dass Deutschland sich solche Trainingsgruppen aufbaut, selbst wenn wir jetzt nicht von einem Nike Oregon Project vielleicht ausgehen, aber warum gibt es zum Beispiel nicht eine Art Adidas Project ohne die Grenzüberschreitungen, die ich am Anfang geschildert habe?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, da müssten Sie Adidas fragen. Aber die Idee ist natürlich verlockend, Adidas oder auch Puma, dass man sagt, wir versuchen das in Kooperation mit dem Deutschen Leichtathletikverband, dass wir so irgendwo an 2, 3 Standorten diese optimalen Voraussetzungen dann auch schaffen. Allerdings muss ich vielleicht einen anderen Gedanken dazu sagen, das müsste dann aber auch wirklich konzentriert sein auf Topathleten. Ich persönlich, das ist keine offizielle Meinung, sondern es ist eine ganz persönliche Meinung von mir. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu gießkannenmäßig zu früh zu viele Leute fördern. Also ich kann zum Beispiel nicht einsehen, warum ein Landeskader, das ist nun national schon dritte Liga, warum da unbedingt Trainingslager in Teneriffa sein müssen oder warum jemand, der 3-mal trainiert, meint, der muss nun 4-mal die Woche Physio haben. Aber das ist eine sehr persönliche Meinung. Ich würde es etwas stärker fokussieren auf die wirklichen Topathleten, die wenigen, die wir haben.
Das heißt, die Mittel, die dann in den Landeskader fließen, zum Beispiel wirklich dann auch in die Top-Athleten dann fließen lassen?
Naja, ich meine, nein, die Aussage war nicht, man sollte keine Landeskader haben oder man sollte keine Landeskader fördern. Das sollte man sicherlich machen, aber vielleicht die begrenzten Mittel doch etwas zielgerichteter einsetzen.
Ich will noch mal einmal auf die Grenzen und auch die Diskussion über die Grenzen vielleicht innerhalb der Leichtathletik-Szene zurückkommen. Sie haben ja viele Top-Athletinnen und Athleten trainiert. Wie wurden denn da solche Trainingsgruppen, wie zum Beispiel das Nike Oregon Project, wahrgenommen? War man da dann auch neidisch auf diese Bedingungen oder eben aufgrund der vielen Gerüchte, die es ja jahrelang schon gegeben hat über die Trainingsmethoden und dann eben auch über die Doping-Gerüchte, war man da dann auch skeptisch und hat das schon skeptisch beäugt?
Beides. Auf der einen Seite waren wir ein Stück weit neidisch natürlich auf die Möglichkeiten, die da bestanden haben, obwohl wir mein World High Jump Center waren der Deutschen Sporthochschule. Wir hatten schon sehr viele Möglichkeiten da und sehr gute Trainingsbedingungen und auch sehr gute Unterstützung. Trotzdem war das noch ein großes Stück weg von dem, was offensichtlich in Oregon möglich war. Aber es war auch parallel dazu ein großes Stück Skepsis dabei, weil, wie Sie sagen, die Gerüchte sind ja nicht erst 2019 in Doha aufgekommen, sondern die Gerüchte bestanden ja schon sehr viel länger. Und es war immer der Verdacht, dass hier nicht nur an Grenzen rangegangen wird, sondern dass Grenzen auch überschritten wurden. Und das war für uns nie ein Thema. Von daher war es so eine Kombination von ein bisschen neidisch sein auf die Möglichkeiten, aber auch sehr skeptisch sein über das, was da passiert.
Sie haben es am Anfang schon ein wenig angerissen, aber zum Abschluss dieses Gesprächs. Wie glauben Sie, wird sich die deutsche Leichtathletik in den kommenden Jahren entwickeln, angesichts des internationalen Drucks, dann Erfolge liefern zu müssen? Wird das machbar sein oder wird es weiterhin so sein, dass wir Leichtathletik-Großereignisse erleben, wo die Deutschen nur eine Handvoll von Medaillen sollen?
Also ich denke schon, dass alle Anstrengungen unternommen werden. Und ich weiß auch, dass es eine große Anzahl hochmotivierter und engagierter Trainer gibt. Man muss natürlich auch sehen, dass die Leichtathletik an allen Fronten um die Talente kämpft und dass auch der Sportartenkanon mittlerweile immer größer wird oder viele Sportarten entstehen, die wir vor 10, 15 Jahren national noch gar nicht hatten, wo unsere Talente hingehen. Also das wird sicherlich eine wichtige Aufgabe sein, die Talente frühzeitig an die Leichtathletik zu binden und dann da auch zu entwickeln. Aber das wird eine Herausforderung und der öffentliche Stellenwert der Leichtathletik ist ja auch nicht mehr so, wie er war. Also wenn Sie sich angucken, wie jetzt über Oregon berichtet wird, dann läuft das halt nicht mehr im Hauptprogramm, sondern dann läuft das überwiegend im Livestream. Und von daher, auch Leichtathletik ist kein Pflichtfach mehr in der Schule. Also viele Kinder werden groß, ohne Kontakt mit der Leichtathletik zu haben. Also von daher werden die Aufgaben sicherlich nicht einfacher in Zukunft. Und eine Handvoll Medaillen, glaube ich, wäre schon ganz erfolgreich.